Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, historischen und eben auch politischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das besonders gerne mit Gästen. So auch dieses Mal. Ich habe den Christoph Lehrmeier eingeladen. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir. Ich habe ja 3 Jahre lang im Journalismus bei der Rechercheplattform Addendum gearbeitet. Die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber die gab es einmal und die hat meiner Meinung nach oft sehr gute Arbeit gemacht. Wir haben gehabt Reportagen über alles Mögliche. Wir waren zum Beispiel schon sehr früh dran bei den Reportagen rund um René Benkos Machenschaften. Wir haben eine Geschichte gehabt, die damals für Aufsehen gesorgt hat, wo wir aufgezeigt haben, dass die Post mit unseren Daten so einige Geschäfte macht, für die so einige nicht ihre Zustimmung erteilt haben. Wir haben während Corona, das war die Spätphase, so einige Geschichten gehabt, wo wir die Rechtslage ein wenig aufgedröselt haben und die Frage aufgeworfen haben, ob die Regierung eigentlich das alles, was sie vorgibt, zu verbieten, auch wirklich verboten hat und wie weit die Ausgangssperren eigentlich wirklich gehen und so weiter und so fort. Und unter anderem hatten wir auch ab und zu, meiner Meinung nach nicht oft genug, aber doch ab und zu Geschichten mit Auslandsbezug. Also ich habe damals eine Geschichte geschrieben von meiner Libanon-Reise oder der Christoph Lehrmeier, der ursprünglich, und das wird euch selbst erzählen, aus dem Auslandsjournalismus, aus dem Genre Auslandsreportagen kommt, hat auch zum Beispiel eine Geschichte gemacht rund um illegalen Holzabbau, auch durch österreichische Firmen in Rumänien. Der langen Rede kurzer Sinn, der Christoph ist im Journalismus geblieben. Er arbeitet bei Missio bzw. bei dem Magazin von Missio, Alle Welt, das will er euch selbst aber ausführlich erzählen. Er war, und das ist der Grund, warum ich ihn eingeladen habe, vor kurzem längere Zeit in Syrien, also nicht nur so 1-2 Tage, um irgendeine Reportage vor Ort zu machen, für alle Welt. Das ist ein, so viel sei jetzt schon verraten, christliches Magazin. Und der große Vorteil ist, die haben natürlich über die römisch-katholische Kirche beziehungsweise allgemein über Glaubensbrüder ein weltweites Netzwerk. Das heißt, die haben im Prinzip überall auf der Welt, mit Ausnahme von Nordkorea, Leute vor Ort, Leute, die dort leben, die die jeweiligen Länder kennen. Und das ist natürlich für jeden Journalisten, der Auslandsreportagen macht, Gold wert. Und dieses Gold baut der Christoph gewissermaßen journalistisch ab, indem er es in Reportagen verpackt. Ich habe das auch entsprechend in die Shownotes gepackt, was er über Syrien geschrieben hat. Ich habe mit ihm gesprochen über die Lage vor Ort, aus Anlass von mittlerweile auch schon 1 Jahr Post-Assad-Syrien. Ist auch schon wieder länger her, also die Zeit vergeht so schnell, das ist unfassbar. Assad lebt im Exil in Moskau, was man so liest, möchte vielleicht wieder als Augenarzt arbeiten. Man muss sich das mal vorstellen, wie absurd Geopolitik ist. Ein ehemaliger Diktator, verantwortlich für unfassbar viele Opfer, Tote, Verletzte, Vertriebene, der dann im Exil in Moskau irgendwann wieder als ganz normaler Augenarzt, wofür er ja ursprünglich ausgebildet wurde, arbeitet. Man muss sich das einmal vorstellen, ihr geht dann in Moskau zum Augenarzt und auf einmal sitzt euch da gegenüber der ehemalige Langzeitdiktator von Syrien und der schaut sich dann euer Auge an und was damit vielleicht nicht passt. Ich muss schon sagen, weil ich eben vor kurzem meine Augenverletzung hatte beim Basketball, ist mir jemand sehr brutal, sehr tief ins Auge gefahren. Und wie ich eben gelesen habe, dass Bashar al-Assad darüber nachdenkt, eine Augenarztpraxis in Moskau aufzumachen, musste ich eben daran denken, dass ich doch einige Male in letzter Zeit beim Augenarzt war, um das anzusehen. Und dann war einfach so dieser absurde Gedanke, okay, dann gehe ich zu einem Augenarzt und dann sitzt mir da ein Kriegsverbrecher, wenn auch nicht verurteilt, aber faktisch ist er es, da brauchen wir nicht lange diskutieren, gegenüber und sagt mir, was mit meiner Hornhaut oder meiner Netzhaut nicht so passt. Was auch absurd ist, und das ist für die GEMA unter euch vielleicht interessant, dass Bashar al-Assad einem Bericht aus der Zeit zufolge videospielsüchtig sein soll, also kaum außer Haus geht, vielleicht darf er gar nicht außer Haus, vielleicht ist er in Moskau unter Hausarrest. Was ich auch gelesen habe, ist, dass eine der Auflagen für sein Exil ist, dass er sich nicht politisch äußert, weil er könnte ja damit auch die russischen Interessen, die nach wie vor in Syrien, also im Raum, im geografischen Gebiet Syrien bestehen, konterkarieren könnte, und dementsprechend ist er anscheinend stundenlang zu Hause jeden Tag und spielt Videospiele. Welche Videospiele, ist aus dem Bericht nicht hervorgegangen. Ich unterlasse jetzt auch mal zynische Scherze, welche das sein könnten, aber man sieht, er lebt anscheinend in einem goldenen Käfig, aber auch ein goldener Käfig ist immer noch ein Käfig. Das ist jetzt keine gerechte Strafe, aber zumindest hat er nicht das reinste Highlife in Moskau. Zumindest hoffe ich das, beziehungsweise wünsche ich ihm das. Aber ich rede schon wieder viel zu lang und deswegen der langen Rede kurzer Sinn. Mein Gespräch mit Christoph Lehrmeier über Syrien, Ton ab. Ja, lieber Christoph, schön, dass du bei Recht politisch bist.
Ja, danke. Danke vielmals für die Einladung.
Das Thema des heutigen Tages, deine Reise nach Syrien. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich dich bitten, den Hörerinnen und Hörern zu sagen, wer du bist und was du machst.
Ja, mein Name ist Christoph Lehrmeier. Ich bin Journalist. Ich habe Politikwissenschaft, Publizistik, Slawistik studiert an der Uni Wien und an der Karls-Universität in Prag. War 15 Jahre beim Nachrichtenmagazin News, dort das Auslandsressort geleitet. Das war in einer Zeit, wo sehr viele Recherchen möglich waren. Also da war ich vom Maidan in Kiew beginnend über die besetzte Krim, wo Putins grüne Männchen waren, über Tahrirplatz in Kairo, Trump, bevor er Präsident war. Also das war richtig so Auslandsjournalismus, wie man sich ihn klassisch vorgestellt für ein Wochenmagazin. Und bin dann von News weggegangen und dann haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt, insofern, als wir beide bei Addendum waren, der Rechercheplattform. Da habe ich mich damals sehr intensiv mit einerseits den Recherchen rund um René Benko beschäftigt, aber auch illegale Holzeinschlagsmethoden, Holzmafia in Osteuropa, Mittel- und Osteuropa, war tolle Möglichkeit, einfach tiefer zu recherchieren und Recherchen so zu machen, wie sie in Österreich eigentlich kaum möglich sind. Und ja, als das dann sein Ende gefunden hat, hat mein Weg mich geführt, was ich eigentlich kaum erwartet hätte und was ich irgendwie für eine Fügung halte. Es gibt die päpstlichen Missionswerke in Österreich, Missio, und wir bringen ein Magazin heraus, das heißt Alle Welt. Da geht es um Weltkirche, um den globalen Süden. Das Magazin erscheint alle 2 Monate und da sind sehr viele Reportagen drin, eben aus den Ländern des globalen Südens. Da geht es um Kirche, aber nicht immer nur um Kirche. Da geht es sehr viel um entwicklungspolitische Themen auch. Also eine ziemliche Breite, und da bin ich jetzt seit 5 Jahren und bin sehr viel unterwegs, anders als früher, nicht mehr so von der Aktualität getrieben, länger auch vor Ort und in Ländern, das finde ich eigentlich das Spannende, in denen ich zuvor so nicht war. Also man merkt halt schon diesen Eurozentrismus, also für News waren wir halt sehr viel in Europa, Russland, USA, aber ganz wenig globaler Süden, und das ist jetzt ganz anders. Also da war ich bald in Pakistan, in der Demokratischen Republik Kongo, im Südsudan, also nicht so die klassischen Destinationen. Und dort bin ich jetzt seit 5 Jahren und mit sehr viel Freude, weil es einfach eine schöne Möglichkeit ist, Geschichten, Reportagen zu erzählen aus Ländern, die es jetzt nicht so unbedingt ganz oben auf unserer Wahrnehmung sind.
Du bist vor kurzem zurückgekommen aus einer Reise nach Syrien und da möchte ich mit dir ein bisschen näher darüber sprechen. Aber jetzt, wenn ich dich da so höre, auch erzählend Pakistan, Südsudan, Demokratische Republik Kongo, müssten wir eigentlich noch 3 zusätzliche Folgen machen, weil da ja so viel dahinter steckt. Syrien ist aber im Gegensatz zu den anderen genannten Ländern sehr weit oben auf unserer Aufmerksamkeitsliste, wobei wir es natürlich immer durch die Migrations- und flüchtlingsrechtliche Brille sehen. Also bei Syrien geht es bei uns immer um die Frage, kommen mehr oder können wir die da sind, wieder dorthin abschieben? Bevor ich aber jetzt auf das Thema eingehe, erste ganz allgemeine Frage, sehr pauschal gefragt, wie waren deine Eindrücke jetzt vor Ort in Syrien, ein Jahr post-Assad? Das war, glaube ich, auch der Anlass für deine Reise, wenn ich es richtig sehe.
Richtig, ja. Es war meine 2. Reise nach Syrien. Das war insofern interessanter, als dass ich Vergleichswerte habe. Also ich war unter Assad dort vor 2,5, 3 Jahren. Also damals, als so schien, als hätte sich doch die Herrschaft von Assad halbwegs konsolidiert, wo schon die ersten Länder gesagt haben, man muss wieder Beziehungen aufnehmen. Damals Arabische Liga ist ja, glaube ich, gerade Syrien wieder aufgenommen worden. Also das war diese erste Reise. Und jetzt halt nach dem Sturz vor einem Jahr von Assad und der Machtübernahme der neuen Kräfte, ersten Eindrücke, es fängt so damit an, wirklich dieses klassische Bild, ich kann mich noch erinnern, ich bin damals wie jetzt per Auto über den Libanon gekommen und da fährt man von Beirut dann die Straße hoch, immer höher, also sehr gebirgig, und wenn man relativ weit oben ist, kommt dann irgendwann die Grenze, und da ist schon alles anders. Also erstens waren Ich habe damals mich bei der ersten Reise sogar getraut. Ich habe das damals, man soll an Grenzen nie fotografieren, aber es war überall diese Bildnisse von Assad, ja, in unterschiedlicher Form. Also ganz fein im feinen Zwirn mit Anzug, aber auch in der Militäruniform mit verspiegelter Sonnenbrille und so. Und das war schon so, puh. Also damals hast du, also selbst jemand, der nicht wüsste, was Syrien für ein Land ist, hätte damals schon irgendwie gemerkt, hey, das ist eine ordentliche Diktatur. Also wenn ich der Präsident in der Militäruniform mit verspielter Sonnenbrille auf ziemlich großen Porträts empfängt, ist, glaube ich, alles klar. Das ist alles weg. Das ist alles weg. Und dann an der Grenze sind auch, die Stimmung ist eine andere. Es sind viele, wirklich muss man sagen, bärtige Männer mit neuen Computern, also die haben alle an der Grenze jetzt Computer, wird trotzdem alles noch weiter per Papier erledigt, das ist irgendwie lustig. Du hast Computer, aber trotzdem, aber es geht alles viel schneller. Also ich kann mich erinnern, damals bei der ersten Reise habe ich sehr viel Zeit gebraucht, um überhaupt ins Land zu kommen, und jetzt, es war relativ flott, und dann ist man drinnen. Und
hast du ein Visum gebraucht vorweg?
Das ist auch der Unterschied. Damals hat man vorab ein Visum gebraucht und sehr viel Background-Checks und wer ist man denn eigentlich, und jetzt funktioniert das direkt dort vor Ort an der Grenze. Und was ja auch interessant ist, was man an der Grenze sehr stark gleich sieht, die Rückkehrer. Also ganze Familien, Riesenandrang aus dem Libanon. Man weiß ja, Libanon ist, glaube ich, im Verhältnis zur Bevölkerung überhaupt das Land mit den meisten Flüchtlingsaufnahmen von Syrern gewesen. Und da sind richtig viele, die Formalitäten erledigen, auch da, wo draußen die Autos stehen mit Kästen drauf und dergleichen, die zurückfahren. Und dann fährt man runter nach. Damaskus ist nicht weit von der Grenze entfernt, 50, 60 Kilometer, fährt man dann in die Ebene runter. Und dann ist etwas, was sich durchzieht in Syrien, ist dieses unmittelbar nebeneinander sein von komplett intakter Wohnstruktur, also wirklich Viertel, wüsstest du nicht, dass es einen Krieg gegeben hat, nie ahnen würdest. Also die sind Bauten aus den 80er Jahren, teilweise erinnert mich immer so an so Vorstadtvierteln von Athen oder von Thessaloniki, so richtig dieses mediterran-levantinische, und dann unmittelbar Viertel, die ja vollkommen zerstört sind, also vollkommene Zerstörung, Pulverisierung, und das direkt nebeneinander. Also das ist dann der erste Eindruck. Und dann das alles andere, das Politische, das, was sie verändert hat, merkt man auch, aber nicht so klar. Also das ist, ich kann mich erinnern, bei der ersten Reise, du hast viel mehr Checkpoints gehabt von der Armee und diversen Brigaden, wo man nicht ganz klar wusste, wer das jetzt ist, ja, wo damals sehr viel geschmiert werden musste, um überhaupt weiterzukommen. Jetzt sind weniger Checkpoints, aber es ist, wie soll man sagen, andere Menschen an diesen Checkpoints. Also es sind wirklich diese Rauschebärte, wenn man es so nennen mag, also wirklich so auf der ersten Anmutung islamistische Kämpfer, ja, die an diesen Checkpoints sind, wo aber alles viel schneller geht. Also weniger Bedarf, quasi mit Bakschisch nachzuhelfen. Also das ist eigentlich, von dem her ist es fast unkomplizierter geworden, in Syrien im Land unterwegs zu sein.
Ich habe ja jetzt vor mir liegen eines eurer Magazine, Alle Welt, mit dem Cover Unser Mann in Syrien. Wer ist euer Mann in Syrien? Magst du vielleicht seine Geschichte auch ganz kurz erzählen?
Ja, einer, der mich dorthin gebracht hat, oder der einer der Gründer der Reise war, ist Österreichs jüngster Missionar, ein Jesuit, Gerald Baumgartner, der ist 31, der ist schon in Syrien gewesen unter Assad-Zeiten, und die Jesuiten-Community ist in allen größeren Städten Syriens vertreten, und man muss sich vor Augen halten, Syrien ist eine der Wiegen des Christentums. vom Saulus zum Paulus ist, glaube ich, den meisten bekannt. Das war der Weg nach Damaskus, also der Christenverfolger Saulus, der dort von Gott geblendet wurde, vom Pferd fiel und den Weg zu Gott fand und zu einem der Apostel wurde. Die Christen waren immer auch ein großer Anteil in der Bevölkerung. Und wir haben halt eben einen Österreicher dort vor Ort, der als Missionar tätig ist, der mit Christen, aber nicht nur mit Christen, der auch also mit jungen Leuten arbeitet in der Seelsorge, aber auch der war aktiv damals nach dem Erdbeben in der Nothilfe. Ganz ein toller junger Mann, der perfekt Arabisch spricht, der sehr viel Herz für Syrien hat. Und die Jesuiten sind ja auch immer, Jesuiten sind solche Brainer, also die Jesuiten, da läuft sehr viel Wissen zusammen. Also das war sehr spannend für mich auch, quasi auch von ihm, nur weil ich bin trotzdem für einige Wochen, also ich bin ja für eingeschränkte Zeit in Syrien, kann das vergleichen, was ich vergleichen kann, aber er hat natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Veränderung und insofern ist das sehr spannend gewesen, auch für ihn zu beschreiben, seine Geschichte zu beschreiben. Was macht ein österreichischer Missionar, ein Priester in Syrien unter islamistischer Kontrolle?
Was macht er?
Ja, so gut wie es geht, einerseits für die leider schrumpfende christliche Minderheit da zu sein. Man muss sich vor Augen halten, es waren einmal, Statistiken sind immer ein bisschen gefährlich, aber ungefähr 10% der syrischen Bevölkerung war christlich, noch vor Beginn des Krieges.
Also ungefähr so viel wie die Alawiten, also die Gruppe von Assad.
Genau, richtig, ungefähr gleich viel. Und die waren Teil der Mittelschicht, manche sogar Oberschicht. Syrien war eine brutale Diktatur, da braucht man sich nichts vormachen, aber Syrien war halt auch ein säkularer Staat. Also es war also kaum Einschränkungen für Christen unter Assad, was jetzt den Glauben anbelangt. Und der Krieg und das Dasein, dass man natürlich doch eher zu einer Mittelschicht und zu einer gut ausgebildeten Bevölkerung zählt, hat halt natürlich dazu geführt, dass dieser Anteil der Christen drastisch zurückgegangen ist. Also Schätzungen sind jetzt ungefähr bei 2-3% der Bevölkerung. Das heißt, wir sprechen da von 500.000 Menschen, die übers Land verteilt. Also es gibt so christliche Zentren, aber es gibt auch in Damaskus ist alles da. Also Damaskus ist voll mit Kirchen. Das ist, also du gehst von einer, es gibt ein christliches Viertel, Bab Duma, das ist das Viertel des Heiligen Thomas, also das Tor des Heiligen Thomas, und du spazierst von einer Kirche zur anderen, die sind alle erhalten, also das war vor wegen auch wieder Beschädigungen im Krieg, ja. 300 Meter weiter hast du vollkommen zerstörte Stadtviertel, ja. Und das, was Gary Baumgartner, der Missionar dort macht, ist ja alles daran zu setzen, die Christen dazu zu bemächtigen, Teil dieses neuen Syriens zu sein, sich nicht abzukapseln, Teil dieses Wandels zu sein. Und die Menschen, die bleiben wollen, so gut wie möglich zu unterstützen. Und da gibt es ja von den Jesuiten auch sehr viele spirituelle Angebote, aber auch ganz klassische Angebote, die auch Sunniten, Drusen und Alawiten, also einfach dieser Traum eines neuen und möglichst freien Syriens, aber auch in Hinsicht auf Glaube. Und das ist natürlich unter den derzeitigen Verhältnissen alles andere als leicht.
Bevor wir zum Jetzt kommen, noch eine kurze Frage zu dem, was war. Erstens, wohin sind die vielen Christen aus Syrien hingeflohen? Und zweitens, wie sieht es da aus mit den Perspektiven, dass sie zurückkommen?
Die meisten, und das war damals bei meiner ersten Reise schon klar, das sind nicht diejenigen gewesen, die sich in irgendwelche Boote gesetzt hätten und übers Mittelmeer oder über die Türkei, über die Landgrenze. Die meisten sind auf legalen Wege. Die haben eine gute Ausbildung. Ich habe damals sehr viele junge Leute kennengelernt, Medizinstudentinnen, Zahnarzt, also Dentistikstudenten, die zum Beispiel nach Deutschland wollten. Deutschland wirbt diese aktiv an. Also da gibt es eigene Programme für zum Beispiel Zahnärzte, also der Zahnärzte. Und die haben alle damals schon Deutsch gebüffelt, ja, eher widerwillig. Also haben alle gesagt, Deutsch ist so schwierig und so. Und haben dann gewartet und sind dann immer über die Botschaft und haben diese Formalitäten erledigt. Und das war natürlich ein Aderlass. Also du hast wirklich junge Leute, die auch über Programme, UNHCR und dergleichen, nach Australien, nach Kanada, einfach auf legalen Wege, das war sicher der Großteil, und viele, die auch Verbindungen schon hatten ins Ausland, dort dann nachgeholt wurden und einfach für sich, die ich kann mich damals erinnern, ich war damals in Homs vor 3 Jahren und mit jungen Leuten geredet und habe gesagt, was wird's brauchen, damit du bleibst? Und die haben alle gesagt, ja, ich möchte kein abgeschlossenes Studium haben am Ende des Monats $60 haben und nicht wissen, wie ich über die Runden komme. Und im schlimmsten aller Fälle landet eine Granate auf meinem Schädel. Und gerade junge Frauen, die gesagt haben, hey, ich möchte irgendwann eine Familie haben, ich möchte Kinder haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Umfeld das möglich ist. Und die wenigsten wollten aber gehen, weil sie einfach, also die meisten wollten eigentlich in ihrem Land bleiben, weil Syrien ist eigentlich ein auf vielen Ebenen schönes Land, auf vielen Ebenen.
Und wie sieht es jetzt aus, auch wenn du vor Ort gesprochen hast, auch mit Würdenträgern? Erstens die Lage von Christen im Moment, weil ich verweise noch einmal auf das Coverbild. Es ist ein junger Mann mit dem charakteristischen Stehkragen, wo man gleich weiß, christlicher Würdenträger. Jetzt hast du vorhin gesprochen von den Männern mit den langen Bärten, wo man auch gleich weiß, okay, sind jetzt alles andere als Christen, eben sind ja Moslems bis Islamisten. Wie funktioniert da das zusammen? Was waren da deine Eindrücke, das Zusammenleben?
Es kommt ganz darauf an, mit wem man spricht und wer man ist. Also die interessante Sache ist die, Al-Shara, der neue Präsident, hat nach der Eroberung von oder Einnahme von Aleppo ganz klar gesagt, euch wird kein Haar gekrümmt, ihr braucht keine Angst haben. Ja. Haben natürlich viele zu Recht gesagt, was, der sagt das? Der Anführer der Brigaden waren, die nicht nur Christen, aber auch Christen in den vergangenen Jahren gemetzelt haben, die Dörfer erobert haben. Ich war selbst in einem Dorf, Malula heißt das, ein christlicher Wallfahrtsort, das den Nusra-Brigaden eingenommen wurden. Das waren die Leute von Al-Shara oder damals noch Al-Jolani. Der Zweifel ist von Anfang an groß gewesen und die ersten Aktionen in diesem Jahr, wenn man sich das anschaut, durchwachsen. Ja. Also selbst wenn man ihm the benefit of doubt, wenn man sagen möchte, okay, man glaubt ihm jetzt, dem Präsidenten selbst das, ja, und sagen wir mal, man glaubt ihm das und sagt, ja, wird schon so gemeint sein. Du hast ja immer noch, und das immer wieder das, was ich vorher angesprochen habe, du hast diese Männer auf der Straße, ja. Du hast an diese Blockaden, also diese Straßensperren, wo du angehalten wirst. Ich glaube nicht, dass sich jeder dieser Kämpfer, und das sind nicht nur Syrer, ganz im Gegenteil, das ist auch interessant, also das sind sehr viele, ich habe Uiguren gesehen. Also das sind wirklich, das war ja der globale Dschihad. Also der Bürgerkrieg in Syrien, darf man nicht vergessen, ist irgendwann zu einem Magnet geworden für jeden, der glaubt, und nicht nur IS, ja, für jeden, der glaubt, das ist der heilige Krieg, den es zu führen gilt. Ja. Und viele von diesen Männern, also ich war auch im Gouvernement Idlib, Turkmenen zum Beispiel oder Leute aus Dagestan, also aus dem Kaukasus, die sind alle noch da. Die sind Teil dieser Sicherheitsstrukturen dieser neuen Machthaber. Und das hat natürlich Konsequenzen. Und das hat sich wiederholt, das hat sich durchgezogen in all meinen Gesprächen, gerade mit Christinnen, und da liegt die Betonung wirklich auf Frauen, für die ist es vollkommen gefährlich worden. Du weißt nie, wem du begegnest an einem dieser Checkpoints. Und Christinnen tragen kein Kopftuch und sind aufgrund dessen viel sichtbarer geworden. Und das ist natürlich diese große Befürchtung, wenn das jetzt immer mehr zu einem, da braucht man jetzt gar nicht diesen Maximalbegriff Kalifat und dergleichen, sondern einfach ein stramm sunnitisch geprägter Staat wird, der nach Prinzipien eines nach außen stark gelebten Glaubens funktioniert, dann ist es natürlich für eine christliche Minderheit, die sichtbar ist, aber das gilt auch für, bedingt mit Abstrichen auch für Alawiten auf anderer Ebene, können wir vielleicht nachher noch sprechen, ein Problem. Ja, wie Szenen erzählt bekommen von im Bus. Ja. Du fährst in Damaskus mit dem Bus, öffentlicher Verkehr. Und Syrien ist, weiß nicht, man hat vielleicht falsche Vorstellungen. Syrien ist nicht Afghanistan. Ja. Syrien ist ein sehr aufgeschlossenes Land gewesen, jetzt sicher nicht politisch, wenn man was Verfolgung dergleichen anbelangt, aber was die Gesellschaft anbelangt. Ja, du hast Nachtclubs dort, du hast Bars in Damaskus und du fährst halt mit dem Bus und der Bus ist nicht viel ähnlich, nicht viel anders, als wenn du in Europa mit dem Bus fährst. Ja. Und auf einmal, irgendwo steigen dann so drei Bärtige mit Kalaschnikows ein und weisen die Frauen an, ganz scharf und barsch, ihr sitzt künftig hinten im Bus, ihr habt hinten die letzten Plätze, ja. Und ihr habt verschleiert zu sein. Sonst ist das euer letzte Busfahrt. Da gibt es jetzt keine offizielle Order, dass der Präsident angeordnet hat. Künftig wäre das so, wo man sich jetzt da, keine Ahnung, als Brüssel oder als Dings eher empören könnte oder sagen, sondern das ist eigenmächtig von Männern, die ja 10 Jahre im Krieg waren. Die 10 Jahre für ihre Vision eines, was auch immer, Kalifats gekämpft haben, das überlebt haben und jetzt einfach die Beute verteilt sehen wollen und einfach eine andere Vorstellung haben, wie Gesellschaft aussieht. Und das ist auch innerhalb Syriens. Syrien ist ein sehr diverses Land. Ja. Damaskus ist ganz anders als vielleicht die Orte, wo diese Männer all die Jahre des Krieges gekämpft haben, nämlich in Idlib oben, ja, wo sie auch von Assad hin verfrachtet wurden. Ja. Und auf einmal sind die in einer Millionenstadt wie Damaskus, die moderne Stadt ist und sind konfrontiert, gerade was Frauen anbelangt, mit einer Welt, die ihnen fremd ist und die sie ablehnen. Und das ist natürlich für Christinnen wenig prickelnd, um es einmal so auszudrücken.
Du hast eh schon angesprochen, beziehungsweise vorweggenommen, auch andere Gruppen. Syrien ist ja kein homogener Staat. Es ist ein mehrheitlich sunnitischer Staat, aber es gibt genauso auch eine schiitische Bevölkerung. Es gibt die Drusen, die ja auch in den Medien waren, aufgrund eines Massakers vor wenigen Monaten. Christen, Juden wahrscheinlich nicht mehr, nehme ich
ganz
mal an.
Ganz wenige.
Ja, ganz wenige. Ja. Aber die wurden ja auch schon in den Jahrzehnten davor vertrieben, beziehungsweise so schlecht behandelt, dass sie freiwillig gegangen sind. Aber eben ein multikulturelles Land grundsätzlich. Jetzt vielleicht, weil du es eh schon kurz angesprochen hast, wie ist allgemein da das Zusammenleben möglich dann? Also jetzt abgesehen von Christen auch sonst. Es wird ja auch immer wieder in den Raum gestellt, ob es zu einem sogenannten Reverse Ethnic Cleansing kommen könnte. Also dass, wenn man mal so einen Konflikt so stark ethnisch auflädt, dass dann irgendwann einmal die Mehrheitsgesellschaft, also die Sunniten sagen, wir rächen uns jetzt an den Alawiten und auch an den Schiiten und vertreiben die jetzt, weil die haben ja davor uns vertrieben bzw. unterdrückt. Ist das im Moment irgendwie einschätzbar, ob das möglich ist, zusammenzuleben oder ob es da langfristig vielleicht wirklich zu Vertreibungen im großen Stil kommen könnte?
Ich war an der Küste, Latakia, Tartus, also quasi die Mittelmeerküste von Syrien und wo man immer schon gesagt hat, auch im Bürgerkrieg, das ist so quasi die letzte Zuflucht von Assad, hat man damals immer gesagt, das ist quasi dort, wo die Alawiten die Mehrheit stellen. Wieder ein ganz anderes Klima als jetzt in Damaskus, aber auch zum Beispiel in Idlib. Ja. Und mit Alawiten gesprochen und mit einem gesprochen, der Teil dieser ersten Massaker war, also wo wirklich Brigaden vorgegangen sind, auf Jagd nach Alawiten. Das war im März, April dieses Jahres, ja, wo wirklich ein blutrünstiger Mob, man kann es dann nicht anders sagen, also für mich war das der hat uns das 2 Stunden erzählt, das war wie, mir hat es erinnert, weil wenn man so Filme sieht, so im aus dem, ist jetzt vielleicht, ja, weiß nicht, ob es zutreffend ist, aber mich hat es erinnert, dieser aus dem Warschauer Ghetto, wie Leute dann erzählt haben, und in dieses Haus ist gestürmt worden und dann war das Haus dieses Nachbarn dran. Und der Mann hat erzählt, ich bin in meiner Wohnung gesessen, habe gewartet, okay, kommen Sie jetzt zu mir oder kommen Sie nicht. Ja? Und er hat aus seinem Balkon runtergespäht und hat dort die Männer mit Pickups vorfahren gesehen, mit Kalaschnikow schwer bewaffnet. Und er hat das erzählt und immer wenn du gedacht hast, und dann sind sie zu ihm gekommen und die Ersten und dann die Zweiten und die Dritten unfassbar. Unfassbar. Allein aufgrund der Tatsache, dass er halt ein Alawit ist. Ja? Also dass dann den Alawiten wird jetzt kollektiv vorgeworfen, ihr habt gemeinsame Sache gemacht mit Assad, ihr seid Begünstigte gewesen, ihr alle habt davon profitiert. Also kompletter Blödsinn ist. Ja, es gibt natürlich Alawiten, die sehr profitiert haben, die Teil dieses Machtapparats waren, aber bei weitem nicht alle. Also das ist dieses Kollektivieren von Angehörigkeiten ist ein massives Problem und das schürt natürlich genau das. Und das wird die Frage sein, die sich jetzt genau diese Monate entscheidet und das, was wie dieses Syrien aussehen soll. Ja, wird das ein Staat, da, wo sich Minderheiten ja, an den Rand, ganz an den Rand gedrängt und ja nicht mehr in irgendeiner Art und Weise Teil dieses Staatsgefüges sein sollen, also quasi nur noch im besten Fall geduldet sind und möglichst wenig auffallen? Oder wird das ein Staat, der halt im Idealfall, im schönsten Fall, wirklich eine wahre Teilhabe hätte, ja? Aber davon sind die Menschen leider muss man sagen, weit entfernt. Das ist halt ein generelles Misstrauen. Ich habe auch das auch bei den Christen wieder so, wo Leute erzählt haben, Syrien vor dem Sturz man hat Freunde ganz gleich welcher Religion gehabt, ja. Also man hat Freunde gehabt und ich habe erzählt bekommen, manchmal hat man gar nicht mal gewusst, was der andere ist. Ist der jetzt ein Alawit, ist das ein Sunnit oder das war egal, ja. Und sind Freundschaften sang- und klanglos, haben sich verabschiedet nach dem Ende der Diktatur, wo halt von sunnitischer Seite so auf die Art dann auch, oder in den wenigen Fällen, wo das dann zum Thema wurde, wurde gesagt, ja, aber ihr habt uns immer klein gehalten, jetzt ist vorbei und von Leuten, von denen du das nie erwartet hättest, ja, und jetzt ist dieses Misstrauen irgendwie da und natürlich sucht jetzt jeder in seiner Community den Rückhalt und das ist natürlich ganz gefährlich, ja.
Das hört man ja leider von so ziemlich allen Konflikten, die ethnisch aufgeladen sind, dass dann die Ethnie währenddessen und danach ewig lang bis unendlich lang noch eine Rolle spielt, dass man nur noch denen traut, die so sind wie einer selbst und dass alle Beziehungen, die man davor hatte mit Menschen, die anders waren, unter Anführungsstrichen, abbricht oder dass man von denen enttäuscht wurde oder gar keine Kontakte mehr hat oder dass auch oft Rache genommen wurde. Ich kann mich erinnern, ich habe zu Syrien damals einen sehr interessanten, längeren Artikel, nicht nur journalistisch, sondern zusätzlich auch wissenschaftlichen Artikel, wo jemand auch vor Ort war, gelesen. Ich werde den auch in die Shownotes packen, wo es darum ging, dass wir das immer aus der Makroebene sehen und immer sagen, ja, das sind jetzt die Alawiten gegen die Sunniten und das immer versuchen, irgendwie so in Blöcken zu denken. Und die sind aber eine Ebene weiter runtergegangen in die Mikroebene und gesagt, na, das ist auch teilweise in Dörfern oder in benachbarten Dörfern und dass da auch jemand vielleicht einfach nur Rache nimmt oder jemand die Gelegenheit beim Shop vergreift und sagt, so, jetzt ist Krieg, jetzt kann ich dem und dem irgendwas wegnehmen, weil der ist ja eh nur ein Alawit oder eh nur ein Sunnit. Also wir versuchen da immer zu denken, die Alawiten als ein Kollektiv, ja, gegen die Sunniten das andere Kollektiv und irgendwo ist noch das Kollektiv der Christen, aber eigentlich ist innerhalb der Kollektive auch noch ganz viel, wenn man es runterbricht, wo auch noch dann die kleinsten Beziehungen auf der Mikroebene auch noch zerbrechen an Absurditäten, die oft gar nicht so viel, wenn überhaupt irgendwas mit der Religion im engeren Sinne zumindest zu tun haben.
Ja, völlig richtig. Und das Bizarre ist natürlich dann, und das ist natürlich dann auch das Entscheidende, wie reagieren da die Sicherheitsstrukturen drauf? Also wenn ich jetzt, wenn wie du es richtig sagst, da sind oft auch kriminelle Elemente dabei, wo man sagt, hey, wir waren in Dörfern, auch an der Grenze zum Libanon, wo halt Christen sind, Alawiten sind und wenige Sunniten und wo es dann erste Überfälle gegeben hat, ja, Leute entführt wurden, die Alawiten oder halt auch Christen und der Sicherheitsapparat darauf nicht reagiert hat, ja. Wo man dann natürlich, sagt, okay, wo steht jetzt dieser offizielle Staat? Ja, wird jetzt einem Verbrechen nachgegangen, weil es einfach ein Verbrechen ist, oder wird Verbrechen, wo man sagt, die werden an einer dieser Minderheiten begangen, wo man sagt, na ja gut, das ist jetzt dann doch nicht so ein großes Verbrechen oder beschäftigt man sich jetzt doch nicht so intensiv damit. Und das ist natürlich Gift. Das ist absolutes Gift für eine Gesellschaft. Und das ist jetzt nicht kollektiv, aber das ist, ich habe genug solcher Geschichten gehört. Und wenn man sich dann anschaut, quasi auch vor wegen Bilanz ein Jahr, wer sitzt in diesen Sicherheitsministerien? Ja? Also wer sitzt nicht nur, wer ist der Innenminister, sondern wer ist auch in der Ebene drunter? Und gibt es eine interessante Grafik, wo man sich dann quasi auch einzelne Brigaden und Polizeidings und so weiter. Und wenn das alles Leute sind aus mit Vergangenheit HTS, also Hayat Tahrir al-Sham, also die genau diese von jetzigen Präsidenten gegründete islamistische Brigade oder anderen islamistischen Brigaden, und all diese Leute finden sich wieder in den Sicherheitsministerien an wesentlicher Stelle, dann ist das natürlich etwas, was wirklich Anlass zur Sorge gibt.
Es ist ja auch oft so, dass die Leute, die weiter oben in Kommandostrukturen sind, eben nicht aus Überzeugung kämpfen, sondern sehr oft, weil sie schon an das danach denken und sagen, sie wollen, wenn der Kuchen neu verteilt wird, wenn er ethnisch neu verteilt wird, aber auch finanziell, dann an einer Schlüsselstelle sein und dafür muss halt der Anführer vorne einer Brigade sein. Und wir haben ja immer auch das im Kopf, so ja, der kämpft für das und das islamistische Ziel, aber oft ist das halt die offizielle Begründung, aber inoffiziell geht es wie so oft um Bereicherung, um Macht, um Geld.
Ja.
Ja. Auch wenn man sagt, ich kämpfe eigentlich für meinen Glauben oder was auch immer, aber eigentlich geht es um was ganz Banales, Macht, Geld und was alles damit zusammenhängt.
Ja, ja, es ist oft auch eine Maske, ne? Es ist oft auch eine Maske und ein Vorwand und oder es ist einfach auch beides. Es ist beides so. Du bist halt für islamistische Ideale, aber gleichzeitig nicht der Feind deines eigenen, des Geldes, dessen du dich bemächtigen kannst und deiner Familie dann natürlich ja zum großen. Man muss sich ja vorstellen, wenn diese Männer, die haben den Tod ins Auge geschaut. Ja? Also das sind ja Kämpfer, viele von deren Kameraden leben nicht mehr. Ne? Und die das jetzt alles überlebt haben, ja, und die jetzt an diesen diversen Checkpoints stehen oder halt weiter oben in der Sicherheitsstruktur, die sagen, hey, wir sind die Gewinner, ja. Und wir sind diejenigen, die jetzt wirklich aus deren Sicht alles Anrecht auf die Beute haben. Und die Beute fängt beim Finanziellen an, aber, und da sind wir wieder bei den Frauen, was spricht dagegen, dass man an einem Checkpoint eine Frau entführt, ja? Wenn du weißt, es wird dir keiner habhaft werden oder du wirst jetzt nicht unbedingt verfolgt dafür, ja? Und das ist diese Gemengenlage. Ich glaube, das geht jetzt nicht oben von der Orde aus und Al-Sharaa war bei Trump und wird jetzt ist ja auch in Saudi-Arabien und versucht natürlich dieses Syrien irgendwie auch zu normalisieren. Es braucht unglaublich viel Geld für Wiederaufbau. Hat schon sicher auch eine Ideologie, aber ich glaube, es braucht gar nicht so viele Order von oben, sondern das ist dann schon viel auch ein Selbstläufer. Ja.
Jetzt hast du mir gut die Brücke gebaut zur nächsten Frage. Der Krieg ist ja schon sehr alt. Das hat ja seinen Ursprung, gut, den Ursprung, der ist sowieso immer noch viel länger, aber seinen unmittelbaren Ursprung, arabischer Frühling 2011. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo man sagt, 14 Jahre später, die Welt ist eine ganz andere. Zum Beginn vom sogenannten arabischen Frühling hätte man auch gesagt, die USA machen Druck, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Die EU lockt vielleicht auch mit, wenn ihr die Menschenrechte einhaltet, kriegt ihr besseren Zugang zu unserem Markt und so weiter und so fort. Jetzt haben wir Russlands Krieg gegen die Ukraine, eine geschwächte EU. Wir haben die USA, denen Menschenrechte jetzt nicht allzu wichtig mehr sind, die nicht mal mehr machtpolitisch denken, sondern fast auf einer privaten Bereicherungsebene. Also was kannst du für Trump und seine Familie tun und weniger, was kannst du für die USA als Ganzes tun? Jetzt hast du Russland, das auch noch seinen letzten Fuß in der arabischen Tür hat, in Syrien, überraschenderweise für mich. Ich habe gedacht, das wird eines der ersten sein, dass die sich zurückziehen müssen aus Syrien, weil sie ja den Assad so massiv unterstützt haben, weil sie dort so brutal gekämpft haben. Der langen Rede kurzer Sinn, der sogenannte Westen hat diese Hebel entweder nicht oder, wenn man jetzt an die USA denkt, will diese Hebel jetzt gar nicht mehr betätigen, weil Thema Menschenrechte, Schutz von Minderheiten einfach nicht mehr relevant sind. Was ist die Rolle von außen mit anderen Worten oder spielt das Außen noch eine Rolle? War Trump Thema, war Putin und Russland Thema, war die EU Thema bei deinem Besuch, war auch Israel, ich meine, das wäre jetzt eine eigene Frage nochmal drunter, aber wie weit waren die umliegenden Länder und die anderen größeren Player, die zwar nicht umliegend sind, aber einfach aufgrund ihrer wirtschaftlichen und militärischen Macht auch relevant sind, inwiefern waren die vor Ort auch Thema? Oder ist Syrien nur mit sich selbst beschäftigt oder fast nur mit sich selbst beschäftigt?
Es waren alle Thema. Bis auf Europa, muss man wirklich sagen. Also Europa ist halt wirtschaftlich interessant, aber als machtpolitischer Akteur nicht einmal in keinem einzigen Gespräch, sowohl mit Würdenträgern nicht, als auch mit normalen Leuten unter Anführungszeichen. Sonst sind alle Themen. Es ist wie ein riesiges Schachfeld, wo jeder Akteur mit unterschiedlichen Figuren präsent ist, auch kommt darauf an, wo man ist. Wenn man weiter nach Norden fährt in Syrien, Idlib, man hat fast das Gefühl, man ist langsam in der Türkei. Es sind türkische Fahnen überall, es sind türkische Produkte.
Die Türkei habe ich gar nicht erwähnt vorhin, ja, die gibt es ja auch
also
noch.
Also ganz, ganz wesentlich, wenn man sich anschaut, also wie HTS, also die Kämpferbrigaden von jetzigen Präsidenten Al-Sharaa, überhaupt nach Aleppo gelangt sind und welche Rolle die Türkei hatte, ganz wesentlich, hat auch Trump zu Erdogan gesagt, ja, das ist, also quasi in der Verkennung der historischen Wahrheit hat dann von 2000 Jahren gesprochen, die jetzt, wurscht, aber auf jeden Fall Türkei, ganz ein wesentlicher Akteur, die Russen, wir sind gefahren, ganz interessant, wenn man von an der Küste entlang fährt, von Ladakh her nach Tartus, ist es eine Küstenautobahn und auf einmal auf der gegenüberliegenden Fahrbahn russischer Militärkonvoi mit russischen Fahnen, relativ lang, sehr viel Militärfahrzeug. Die in Tartus ist ja dieser berühmte, bekannte Seestützpunkt, also der einzige russische, wie sagt man, Warmwasserhafen, also Mittelmeerhafen. Und der immer noch in Betrieb ist, und Al-Sharaa war ja auch in Moskau und seither und hat auch gesagt, dass das so weiter es geben wird. Und das merkt man natürlich, das ist die Wege sind noch, also es sind sehr viele Akteure, und da haben wir noch gar nicht von den Saudis gesprochen, von den Emiraten, von Katar, alle. Alle, die versuchen, Israel, alle, die versuchen, die in gewisser Weise versuchen auch abzustecken, was die eigenen Claims sein können. Und die neuen Machthaber, die schauen halt natürlich auch, welche Verbindungen für sie relevant sind und gewinnträchtig. Also diese Türkei-Erdogan-Verbindung sicher ganz wesentlich. Trump, wie du gesagt hast, die einfach jetzt Minderheitenthemen eher, ja, vielleicht en passant mal erwähnen, aber nicht mehr in dem Maße überhaupt in irgendeiner Priorität sehen würden. Und Europa, dass das zwar tut, aber das eigentlich jedem egal ist. Ja. Also das ist irgendwie diese Gemengenlage vor Ort. Ich glaube, es kann keiner zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wie dieses Syrien in 3 Jahren ausschauen wird. Ja. Also es gibt einen Weg, und das ist meine Befürchtung, wäre halt einfach im schlimmsten aller Fälle, sagen wir mal so, im schlimmsten aller Fälle würde der säkulare Gewaltherrscher Assad durch einen sunnitischen Gewaltherrscher Al-Sharaa oder wie auch immer ersetzt.
Das war ja auch schon ganz früh die Sorge von Schollatour, der hat ja einen Artikel geschrieben in der Frühphase dieses Konflikts, wo er das Szenario gezeichnet hat, Assad, so schlimm er auch ist, seid vorsichtig, be careful what you wish for, seid vorsichtig, was ihr euch wünscht, weil danach könnte eben eine solche radikal-islamistische Diktatur genauso folgen. Und immer wenn man sagt, der eine soll weg, das lässt sich leicht sagen, aber viel schwieriger lässt sich sagen, und das wissen wir gerade im Westen, Stichwort Libyen und Gaddafi, wer nachkommt. Oder ob Instabilität kommt, die auch keinem was hilft, oder so eine Scheinstabilität von einer radikal-islamistischen Diktatur, wo Minderheiten keinen Platz haben, wo Frauenrechte keinen Platz haben, wo ganz banale und basale Menschenrechte keinen Platz haben.
Ja, ja und nein, also die Schlüsselfrage wird natürlich auch sein, unter den Sunniten selbst, ja. Also man, auch die Sunniten sind jetzt nicht ein Block, ja. Also da gibt's die meisten, natürlich die Freude, das muss man wirklich in einem Syrien-Podcast muss man das einfach sagen, die Freude darüber, dass Assad weg ist, ist bei allen. Ich habe keinen einzigen getroffen, der jetzt irgendwie Assad nachtrauen würde. Der sagt, es war alles schön bei Christen, Alawiten. Ja, wird unter den Alawiten schon irgendwelche Generäle geben, die also, aber jetzt Durchschnittsmenschen, niemanden. Ja. Die Frage wird sein, wie viele der Sunniten, die ungefähr zur Einschätzung, ne, dass man, ich glaube, das ist wichtig für die Hörerinnen und Hörer, 60-70% der Bevölkerung sind Sunniten. 10%, 10-15% sind Alawiten und dann Drusen, Christen, Kurden ganz wichtig. Und dann wird natürlich die Frage sein, ja, dann wird die Frage sein, wie die Sunniten, also die natürlich jetzt sagen, okay, unser Mann steht jetzt an der Spitze, aber welches Land wünscht sich diese sunnitische Mehrheit, ja? Wünscht sich die ein Land, in dem quasi die Scharia Staatsgesetz ist? Wünscht sich die doch eher etwas, was man, wenn man jetzt diese Gewalt und diesen Gewalt und Terror nach innen wegnimmt, aber dieses Säkulare zumindest in Maßen behält? Und diese Frage hat sich sicher noch nicht abschließend geklärt. Und das ist natürlich auch wieder sehr davon abhängig, wo du bist. Ja, in einer Großstadt wie Aleppo oder Damaskus sehen das sehr viele ganz anders. Und jetzt die Economy Stupid, ja, es ist halt dann doch auch immer so, wie wird sich wirtschaftlich das entwickeln? Wenn sich wirtschaftlich Syrien gut entwickelt, ist immer, glaube ich, ein Faktor gegeben, dass eine Gesellschaft eher gemäßigt ist. Ja. Wenn das wirtschaftlich überhaupt nicht auf die Beine kommt, ist es für Radikalinskis immer einfacher, quasi ihren Weg durchzusetzen. Und ich glaube, das ist dann schon auch Teil dieser Geschichte. Wenn das wirtschaftlich erfolgreich ein erfolgreiches Land wird, würde, dann wären schon einige der Voraussetzungen gegeben, dass das nicht zu dem führt, was wir vorher gesprochen haben, da einfach wirklich eine neue Diktatur, nur halt jetzt unter islamistischen Vorzeichen.
Ich habe vorhin bei meiner Aufzählung der verschiedenen Gruppen in Syrien auch die Kurden vergessen. Hast du das Thema angestreift? Hast du auch vielleicht mit Kurden Vertretern auch gesprochen in deiner Zeit jetzt?
Leider nein, wir wollten ursprünglich nach Aleppo. Ich war beim ersten Mal in Aleppo und gerade wie wir dort waren, war dann quasi genau dieser Kampf zwischen den Kurden, also SDF-Gebiet in Aleppo, der vollkommen losgegangen ist. Das war so 3 Tage Eskalation, ein Gefecht mit den offiziellen Regierungstruppen und so schnell wie es gekommen ist, war es wieder vorbei und dann haben wir offiziell gesagt, also in Aleppo, man wird jetzt diese kurdischen Kämpfer integrieren in die neue Staatsstruktur. Ich wäre gerne raufgefahren, mich hat das sehr interessiert, weil natürlich ein wesentlicher Teil Syriens, ja, gerade an der türkischen Grenze, von diesen SDF-Kräften kontrolliert wurde sehr lange und die auch Unterstützung der USA hatten, aber eins ist auch klar, ja, und da sind wir bei Erdogan und der Türkei, da besteht kein Interesse natürlich. Und wenn Al-Sharaa auch der Mann Ankaras ist, das ist er bis zum gewissen Grad sicher, wird er alles daran setzen müssen, jetzt aus seiner Sicht, dass die Kurden als solche sicher im Grenzgebiet zur Türkei nicht mehr die Rolle haben werden, die sie jetzt die letzten Jahre hinweg über dort hatten.
Für mich als Theoretiker gibt es immer die beste Option in solchen Fällen, Föderalismus. In Österreich schimpfen wir ja gerne drüber, aber in Ländern wie Syrien ist das ja eine mögliche Alternative, zu sagen, man gibt den einzelnen Regionen, du beschreibst es ja selbst auch, du warst nicht dort oder du warst eben schon an einem anderen Ort und je nachdem, wo du warst, hast du automatisch mit anderen Menschen gesprochen, weil es diese komplette Durchmischung, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch nicht gibt, sondern es ist schon von Region zu Region unterschiedlich, wer dort die jeweilige Mehrheit ist. Und da ist ja dann so ein föderales Modell eine Möglichkeit, zu sagen, es gibt gewisse Autonomierechte und die jeweiligen Minderheiten in den jeweiligen Gebieten müssen aber auch geschützt werden. Oder man hat ja auch ein Beispiel, Stichwort Kurden, Nordirak, wo die auch relativ weitgehende Autonomie haben, die sie auch nach hohem Blutzoll bekommen haben im Zuge des Ersten oder Zweiten Golfkriegs, je nachdem wie man zählt, wo sie ja massiv unterdrückt wurden, auch versucht haben zu fliehen in die Türkei. Dann hat es eine westliche Intervention gegeben und man hat danach gesagt, so damit jetzt langfristig Frieden ist, bekommt ihr dieses Autonomiegebiet im Norden vom Irak. Das wäre ja zumindest für mich als Theoretiker, der nicht in Syrien war, ich habe es einmal versucht und das war noch die Zeit, wo man ein Visum gebraucht hat und wo ich mir auch gedacht habe, vielleicht ist es ein bisschen doch zu heikel, das war noch während des laufenden Krieges, das war glaube ich 2018 oder 2017 herum, aber jetzt auch nicht Thema, aber der langen Rede kurzer Sinn, zumindest in der Theorie, so ein föderales Modell unter Einbeziehung der jeweiligen Gruppen und der jeweiligen regionalen Mehrheiten klingt doch ganz gut. Aber das ist jetzt der Theoretiker und ich sehe dich da so mit dem Kopf wackeln, so, ja.
Die Zentralmacht, das hat Al-Sharaa immer gesagt, das ist das Gegenteil dessen, was die neuen Machthaber wollen. Also das einmal an den Beginn gestellt. Also Syrien ist ein geeinter Staat, sagt er immer, und es gibt nur ein Syrien. Das einmal im Beginn. In der Praxis ja, theoretisch ja, aber auch da, es wechselt halt auch von Dorf zu Dorf. Also ich glaube, da wäre vielleicht dann auch gerade wieder die Gefahr von Vertreibungen noch vielleicht mehr gegeben, wenn man dann sagt, so, und jetzt kriegt ein Alawitengebiet irgendeine Form von Autonomie, ob dann nicht dort dann erst wieder, also es ist ja oft wirklich, ich war in einem Tal, das heißt Tal der Christen, das sind mehrheitlich christliche Dörfer, sind auch sunnitische Dörfer, weniger, und dann sind alawitische Dörfer, aber auf ganz engem Raum. Ja. Also diese Grenzziehung stelle ich mir ganz schwierig vor. Und ich glaube, in diesem jetzigen Syrien wird das eher ein Trigger sein für etwas, was ganz andere Ausmaße annehmen könnte, wobei ich ganz bei dir bin. Also in der Theorie wäre das wahrscheinlich ein verlockender Vorschlag. Ja. Aber Syrien ist halt nicht die Schweiz und weit davon entfernt. Man darf das nicht vergessen, die Assad-Herrschaft, 53 Jahre brutalster Diktatur, Geheimdienst, Verfolgung, Argwohn, nicht wissen, was man sagen darf. Und aus dem heraus ist eine Transformation eines Staates grundsätzlich schwierig und natürlich aufgrund der Zusammensetzung der Bevölkerung nochmal schwieriger. Wahrscheinlich wäre die Dings, dass man sagt, ja, aber einfach kodifizierte Minderheitenrechte auch in einem Gesamtstaat, das und politische Repräsentanz in diesem Gesamtstaat wäre vielleicht einmal als Ziel, als Zwischenziel schon ein Wunschtraum, ja.
Stichwort Unterdrückung. Es ist mir ein bisschen unangenehm, aber nicht so unangenehm, dass ich es nicht trotzdem tue. Du hast jetzt gesagt, Europa ist nicht so großes Thema, wenn überhaupt und wenn dann auch nur als wirtschaftlicher Partner. Für uns ist Syrien aber ein Riesenthema, weil bei uns geht es darum, nach allem, was du jetzt gesagt hast, Wenn man das jetzt jemandem im Innenministerium sagt, wird der sagen, naja, aber wir wollen ja eigentlich gerade entweder, dass es faktisch so ist oder zumindest, dass wir so tun, dass Syrien sicher ist. Wir müssen jetzt niemanden mehr als Flüchtling anerkennen und wir können die Leute jetzt auch wieder nach Syrien abschieben, weil es ist ja zumindest für unsere Maßstäbe sicher genug. Das scheint aber jetzt da wirklich Realität und Anspruch beziehungsweise das, was man sich an Europa erhofft. Da ist ja Österreich auch nicht allein. Das ist ja in ganz vielen Ländern, die viele Syrer aufgenommen haben, so, dass man sich eigentlich wünscht oder fast schon herbeiredet, dass das Land stabil ist. Wir haben auch gleich nach dem Putsch mal ausgesetzt die Asylverfahren und gesagt, so, jetzt schauen wir uns das mal an, ob da überhaupt noch Leute die Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllen. Und wenn, dann kann es vielleicht sein, dass sie subsidiären Schutz bekommen, vorübergehend, beziehungsweise geduldet werden, bis man sie irgendwann abschieben kann. Aber Flucht aus Syrien gibt es jetzt nicht mehr, weil der primäre Fluchtgrund, Bashar al-Assad, ist ja nicht mehr da.
Auch da glaube ich, es ist sehr entscheidend, wer du bist. Also jetzt als Flüchtling, ja. Also einen Drusen, einen Alawiten oder einen Christen aus Syrien ich hätte da sehr großes Bauchweh, Angehörigen von Minderheiten in dieses neue Syrien abzuschieben. Einen Sunniten jetzt grundsätzlich, wenn man sieht jetzt die Bilder der letzten Tage, die Feste, die Freude in Berlin, am Alexanderplatz, von die alle das Jahresjubiläum gefeiert hat. Also ein Sunnit grundsätzlich muss jetzt in Syrien keine Angst vor Verfolgung mehr haben. In keiner Weise. Also dass das jetzt nicht wirtschaftlich einladend ist und dass das alles schwierig ist und dass du in neuen Syrien, ich kann mir schon vorstellen, dass das Leben in Deutschland, Österreich, wo auch immer, grundsätzlich mal angenehmer ist. Ja? Also das, da braucht man sich nichts vorzumachen. Andererseits, wenn man an der Grenze ist, wie ich am Eingangs gesagt habe, zurückkehren sieht wirklich viele aus dem Libanon, habe dann auch mit Leuten gesprochen, einige erzählt, ja, sie waren schon mal so quasi auf Fact-Finding-Mission, haben mal geschaut, wie schaut es im Dorf aus, dort, wo sie lebten, steht das Haus noch, gibt es das noch, gibt es da einen Ort, wo man wieder neu anfangen kann? Und das war, also das ist nicht, mit den Menschen, die ich gesprochen habe, die haben das genauso geschildert. Also einer geht mal vor, schaut, okay, wie schaut es das aus? Und dann halt, der Beschluss, wir kehren zurück und sicher auch ein Druck, also auch im Libanon, ich weiß es nicht genau, ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch ein gewisser, auch von der Türkei weiß man es, dass es einen gewissen Druck gibt zu sagen, ja, hey, jetzt wäre die Zeit gekommen, zurückzukehren. Und ich fände halt, wir sind dann immer auch ein bisschen kategorisch, finde ich. Ja. Also ich fände es viel, viel sinnvoller auch zu sagen, also konkrete Aufbauhilfe, also wenn man jetzt sagt, man ist Sunnit und bekommt auch irgendeine Art von Startfinanzierung, ja, um sich dort ein neues Leben aufbauen zu können, ja, fände ich das grundsätzlich sinnvoll. Ja. Fände ich das sehr sinnvoll. Und wenn wir uns anschauen, was uns, also ich will jetzt nicht zu politisch, aber innenpolitisch werden, aber was uns Migration hier kostet, Bildungsbereich und was Kurse und dergleichen. Also ich glaube, es ist sinnvoll, investierteres Geld teilweise, wenn man sagt, Menschen eine Perspektive zu geben, dieses neue Syrien mitzuformen. Ja. Und zum Beispiel, wir sind gefahren, wenn du fährst von Homs Richtung Norden, Dörfer, die wirklich weitgehend zerstört sind und daneben sind Orangenplantagen, riesige Plantagen, Orangen, die haben gerade Orangen getragen, ja. Und keiner da, der sie erntet. Und sage ich so, ja, aber wem gehören diese Plantagen? Ja, die meisten sind in Europa. Also die Antwort hat, die meisten, die in diesen Dörfern waren, die waren auch Teil des frühen Aufstands gegen Assad. Und habe ich gesagt, ja, was ist mit den Menschen passiert? Und die Antwort war, entweder sie sind tot, oder sie sind bei euch in Europa. Und diese Dörfer, die sind leer, ja. Und du hast diese Orangenplantagen, die wirklich kilometerlang Orangen, die kein Mensch erntet. Oliven, selbiges, ja. Also Syrien ist ein landwirtschaftlich auch sehr interessantes Land. Aber man braucht sich nichts vormachen. Es ist schwierig, ja. Also es ist ein Land, das 13 Jahre Bürgerkrieg hatte, die Wirtschaft am Boden liegt, aber nicht vollkommen perspektivlos, ja. Also es sind sehr viele, die sich etwas Neues auch aufbauen, ja. Und ich glaube, diese Abschiebe-Nicht-Abschiebe-Frage, wenn wir da ein bisschen smarter wären, glaube ich, wären Möglichkeiten schon auch gegeben, ja. Aber bei den Minderheiten hätte ich wirklich Bauchweh.
Vielleicht noch zum Abschluss zurück zu der Frage Netzwerk und wie du dort hingekommen bist, beziehungsweise dich dort bewegen konntest. Du hast in dem Gespräch, wo wir noch nicht aufgenommen haben, gesagt, dass du über die römisch-katholische Kirche eigentlich in so ziemlich jedem Land auf der Welt Leute vor Ort hast, außer in Nordkorea. Das heißt, das ist eigentlich aus journalistischer Sicht ideal, weil man immer Menschen kennt, die nicht nur mit Touristen zu tun haben, sondern die dort leben, die den Alltag kennen und die dir einen ganz spezifischen Blick auf das Land geben können. Jetzt vielleicht mal ein bisschen weg von diesen Themen Sicherheit, Unterdrückung. Was war der andere Eindruck, den du bekommen hast? Vom Gefühl jetzt, einfach vom Lebensgefühl dort, ist da eher Aufbruchsstimmung? Ist da jetzt Desillusionierung? Einfach auf der Gefühlsebene.
Ja.
Vielleicht noch einen letzten Eindruck, weil du eben mit Menschen zu tun hattest, die nicht nur die Touris auf Touren nehmen, ja, sondern die im Alltag dort leben, die viel Zeit dort verbringen.
Ja. Aufbruch, ja, teilweise. Also diese Last der Diktatur ist weg und das spürt man, ja. Also die Gespräche, das sagen alle, die Gespräche sind einfach freier geworden. Du hast früher nie gewusst, ob nicht irgendwer anderer, der irgendwie eine Verbindung zum Geheimdienst hat, mit dir am Tisch sitzt. Oder zumindest jemanden kennt, der dich vernarren könnte und dich für immer in irgendwelchen Foltergefängnissen verschwinden lassen könnte. Das ist definitiv so und das ist auch etwas, was alle zu schätzen wissen. Ja. Und Stimmung, ja, Damaskus, wenn du von wegen Nicht-Tourist sein und Tourist sein, es gibt halt auch jetzt, ich war überrascht, ich habe sehr viele chinesische Touristengruppen in Damaskus getroffen, die mir nichts, dir nichts dort herumspazieren. Gleichzeitig, also für uns gilt Reisewarnstufe 6, also die höchste, musst irgendwie spezielle Versicherung abschließen und so weiter. Andererseits, ich habe jetzt nicht jeden Tag Angst gehabt, ja. Ganz im Gegenteil. Es kann natürlich unabschätzbar an diesen Checkpoints, ja, an diesen, du weißt nicht, wer dort steht, welche Motivation der hat und
wie oft musstest du deinen Pass zeigen?
Oh, oft. Mehrmals am Tag, wenn wir unterwegs waren.
Und auch so, dass sie ihn wirklich genau anschauen, auch welche Visa du drin hast?
Unterschiedlich, also ganz mal sporadisch. Kommt auch immer drauf an, also wir hatten zum Beispiel einen alawitischen Fahrer einmal auf einer Strecke und der hat erzählt, er verstellt sein Arabisch so, also ganz interessant, also das ist schon sehr insiderisch-syrisch, aber man kann erkennen, ob jemand Alawit ist in der Form, wie er Arabisch spricht, weil er einfach weniger Alawit, sondern weil er halt einfach aus der Küstenregion stammt und der hat sein Arabisch immer so verstellt, dass an diesen Checkpoints die nicht einfach darauf aufmerksam werden, diese Angst, die er hatte, hat sich ein bisschen auf uns übertragen, ja. Aber man dachte, okay, wenn jetzt unser Fahrer da in Gewahrsam genommen wird, ja, und dann wird man gefragt, was wir sind,
ich kenne das von Flugzeugen, da schaut man immer auf das Begleitpersonal und wenn die gechillt sind, dann ist das Ruckeln egal. Wenn die einmal panisch schauen, wird man selber panisch.
Richtig,
und ein bisschen kenne ich das auch von Reisen, wenn der Guide oder der Fahrer selbst nervös ist, dann denkt man sich, okay, wenn der als Local jetzt langsam die Schweißperlen hat, dann kriege ich sie erst recht.
Richtig, und das war halt diese Unabschätzbarkeit, was passiert an diesen Checkpoints und zugleich auch, wir waren bei Messen dabei, wo christliche Gemeinschaften gefeiert haben, alte wie junge, habe so viele tolle Menschen getroffen, die eigentlich sich wünschen, in diesem Syrien bleiben zu können, die gute Ausbildung haben, Syrien ist ein fantastisches Land. Also du kannst dort gut essen, die haben ein super Wetter. Klingt jetzt banal, ist aber so, ja. Sind sehr gastfreundlich. Ich wünsche mir halt für dieses Syrien, dass es jetzt nicht diese Kräfte, irgendwelche islamistischen Kämpfer, die du dort auch hast, dass die, und viel deutet halt darauf hin, dass die jetzt die wirklich diejenigen sind, die den Ton angeben, ja. Und das ist halt Stimmung auch am Meer, ja. Ich wollte schon bei der ersten Reise ans Meer dort, ja. Das ist die Großstadt Latakia. Da hat es immer Aufnahmen gegeben, auch während dem Krieg. Das war auf Twitter, hat man das gesehen. Haben immer schon gedacht, da sind Leute baden gegangen. Das war da so Sandstrand und so. Und da war, wie gekämpft wurde in Homs und so weiter. Auf Twitter weiß man nie, wer wie und ist das. Und haben gedacht, ich will in diese Stadt nach Latakia. Und das ist halt auch wo Alawiten einen großen Teil der Bevölkerung bilden. Und jetzt war ich dort. Ja. Und du hast einerseits diese mediterrane Stimmung und andererseits erzählen dir Frauen, hey, vor einem Jahr bin ich in Syrien, dort im Bikini an den Strand gegangen, Jetzt weiß ich nicht, ob ich in der Burkini, sagt man, glaube ich, also voll verhüllt dort noch überhaupt eine Rolle habe. Eigentlich will ich gar nicht mehr rausgehen. Ja? Also im Sommer bin ich eigentlich die ganze Zeit in der Wohnung gesessen. Ja? Das ist traurig, das schmerzt. Ja? Du hast Menschen, die einfach... einfach so eine Stimmung, die sich langsam ändert. Ja. Und man sagt dann immer, das ist ja alles banal, aber wenn Alkohol, ja, auch so ein Thema. Ja, du kannst in Syrien, kriegst du, es ist jetzt nicht, ich war in Pakistan auch, ja, in Pakistan, ich bin kein schwerer Trinker, der jetzt zittrig wird, wenn er keinen Alkohol bekommt. Ja. Ganz im Gegenteil. Aber also in Pakistan kriegst du als Christ ja, im absoluten Luxushotel vielleicht ein Bier. In Syrien, je nachdem, wo du bist. Und in Latakia zum Beispiel wurde erzählt, ja, natürlich, da wurde hat Spaß gegeben, wurde ganz normal getrunken, Dings und so weiter. Jetzt weniger Lizenzen sind weggenommen worden. Leute, die solche Bars führen, ja, denen wurde das Geschäft irgendwie untergraben. Du kriegst das offiziell noch, aber viel weniger an viel wenigeren Orten. Das macht etwas mit einer Stimmung, ja. Das macht etwas mit einem Lebensgefühl, ja. Und das beklagen halt Menschen, die jetzt nicht sehr politisch waren, die froh sind, dass sie einfach diesen Krieg irgendwie überstanden haben. Ja, man muss sich das vorstellen, die sind durch 13 Jahre Horror gegangen, die sind durch Lebensmittelkrisen, die Hunger. Ich meine, 80% der Bevölkerung ist arm, ja, also nach diesen Kriterien. Also dann wäre es halt einfach auch für diese Menschen schön, wenn die Diktatur, die jetzt weg ist, durch etwas abgelöst wird, was jetzt nicht unbedingt den Touch hat, dass man auf dem Weg ist in etwas anderes, das sich dann auch bald wieder anfühlt wie eine Diktatur, nur halt unter anderen Vorzeichen. Ja. Und damit ist Stimmung ja, durchwachsen. Ich versuche das auch in der aller Welt, da werden sehr viele Reportagen kommen, die ganz unterschiedlich sind. Ja. Idlib, das ist diese Gouvernement, wo der jetzige Präsident mit seinen Kampftruppen war, wo Assad alle Islamisten hinverfrachtet hat, haben mit einem Priester gesprochen, der all die Jahre dort ausgeharrt hat. Ganz was anderes als jetzt zum Beispiel Latakia, diese Küstenstadt. Ich versuche das dann in den Reportagen so zu erzählen, dass man wirklich dieses Mosaik, das Syrien ist, im besten aller Fälle beginnt zu verstehen, ja, und dann auch sehen wird, wohin sich das dann auch weiterentwickelt.
Christoph, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um ein bisschen von deiner Syrien-Reise und Syrien allgemein zu erzählen.
Danke vielmals, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ja, und damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht Politisch. Ihr habt gesehen, wie wichtig es ist, sich vor Ort ein Bild zu machen, auch länger vor Ort zu sein, mit den Menschen vor Ort zu sprechen und Länder auch mehrmals zu bereisen, weil gerade solche Länder, die einen Konflikt erleben bzw. gerade erst erlebt haben, sich dann auch sehr schnell, sehr radikal im wahrsten Sinne des Wortes verändern können. Und Syrien ist ja für Europa, wie auch im Gespräch angemerkt, aus migrationspolitischer Sicht von eminenter Bedeutung. Wir wollen wissen, können wir die Leute jetzt dorthin schon wieder abschieben, beziehungsweise müssen wir die Leute von dort jetzt als Flüchtlinge noch anerkennen oder bekommen sie bloß subsidiären Schutz? Oder gar nichts. Aber das ist nur eine, wenngleich wichtige Komponente von diesem Land, weil wir müssen auch bedenken, und das ist in der Diskussion in Europa, zumindest meiner Meinung nach oder meiner Wahrnehmung nach, oft untergegangen, dieses Land ist auch geostrategisch enorm wichtig. Es war und ist für den Iran wichtig, aufgrund der Achse bis hin zu Hisbollah im Libanon und auch der Hamas im Gazastreifen. Es ist für Israel im Umkehrschluss natürlich gerade aus denselben Gründen wichtig. Es ist für die Türkei aufgrund der Kooperation der türkischen Kurden mit den syrischen Kurden wichtig. Es ist für Russland wichtig, weil es der letzte richtige Fußabdruck Russlands ist, weil man muss auch bedenken, die zwei Militärbasen von Russland, das sind die einzigen zwei neben einer weiteren, die sich in Vietnam befindet, von insgesamt drei, die sich außerhalb der ehemaligen Sowjetunion befinden. Und deswegen will Russland da jetzt auch nicht nur, weil man den eigenen Mann, eben Assad, und auch schon der Vater war ein Freund oder ein Verbündeter der Sowjetunion, weil man den eigenen Mann unter Anführungsstrichen verloren hat, möchte man nicht auch einfach so jetzt diese Präsenz aufgeben. Und dann kommt auch noch dazu die Rolle der USA, die hier einerseits, wie wir auch im Gespräch betont haben, die Kurden unterstützt hatten, die auch ein Interesse daran hatten, den sogenannten Islamischen Staat zu bekämpfen, der sich ja in Syrien festgesetzt hat, der dort eine territoriale Basis mit Raqqa als Hauptstadt hatte und jetzt die USA auch noch in irgendeiner Form dort vor Ort Interessen haben. Da kommt ja auch noch dazu, dass Trump Geopolitik nicht nur auf zwischenstaatlicher Ebene sieht, sondern viel stärker auf zwischenmenschlicher Ebene. Er hat ja, und das muss man schon noch sagen, diese wirklich bisweilen, ich verwende jetzt ein englisches Lehnwort, Awkward Faszination für arabische, noch ein Lehnwort, Strongman. Das sieht man ja zum Beispiel bei Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien und hat man jetzt erst beim jüngsten Besuch von Al-Sharaa im Weißen Haus gesehen, auch danach, wie er von ihm spricht. Also da merkt man schon, das ist nicht nur eine zwischenstaatliche Ebene, sondern auch eine persönliche Vorliebe, die Trump für junge arabische Staats- und Regierungschefs zu haben scheint. Vielleicht habt ihr ja mitbekommen, die Szene, wie Trump den Dolmetscher von Al-Sharaa und Al-Sharaa selbst mit irgendeinem Parfüm eindüftelt und dann es einpacken lässt und fragt, wie viele Frauen er hat und dann eben sagt, bei euch Typen weiß man ja nie. Also da denkt man sich eigentlich, puh, diplomatisch, riesiges potenzielles Fettnäpfchen kann ganz schnell im falschen Hals landen, für Verstimmungen sorgen, aber Trump ist das bekanntermaßen herzlich egal.
It's the best fragrance. Come here, man. So what we'll do is just take that, Joe, put it in, and then the other one is for your wife. How many wives? One for what?
Ja, und vielleicht bleibt der Nahe Osten für die USA gerade deshalb weiterhin wichtig, nicht nur wegen wirtschaftlichen Interessen, die Trumps Familie hat, nicht nur wegen der nahen Beziehung zu Israel, sondern auch, weil Trump einfach diese jungen Staats- und Regierungschefs so interessant findet. Was soll man sagen? Er hat dann auch später noch einmal in höchsten Tönen von Al-Sharaa gesprochen, dabei auch verwiesen auf sein junges Alter und auch auf sein Aussehen.
How did you find the Syrian president?
Great. Great. I think very good. Young, attractive guy, tough guy. You know, strong pass. Very strong pass fighter.
Does that worry you
but
at all?
He's got a real shot at pulling it together. I spoke with President Erdogan, who I'm very friendly with him. He feels he's got a shot at doing a good job.
Ja, dem schließe ich mich an. Ich wünsche Syrien nur das Beste, seinem Volk, seinen Völkern nur das Beste und wünsche auch der Welt nur das Beste, so blöd das jetzt klingt. Warum sage ich das? Weil es hier ein Geopolitik-Podcast ist, in dem es meistens um eher negative Dinge geht. Und derer hatten wir ja im letzten Jahr und auch in den Jahren davor mehr als genug. 2025 war wahrscheinlich schlimmer als 2024 und 2024 zumindest genauso schlimm wie 2023, 2022 und so weiter und so fort. Die letzten Jahre sind sehr ereignisreich, leider sehr ereignisreich. Es gibt mehr Nachfrage nach meinem Fach, dem Völkerrecht, als je zuvor, was aber nie gut ist für die Welt. Für die Welt ist es besser, wenn man keine Völkerrechtler braucht, wenn man nicht über Kriegsverbrechen spricht, wenn man nicht über Kriege spricht, wenn man nicht über systematische Menschenrechtsverletzungen spricht. Nicht deswegen, weil sie ja nicht interessieren, sondern weil sie einfach nicht passieren. Aber sie passieren. Und jetzt bleibt mir nur noch, weil das die wahrscheinlich letzte Folge des Jahres 2025 ist, nochmal bemüht, mit einer positiven Note zu schließen, mit einem positiven Schlusssatz zu schließen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass 2026 besser wird als 2025. Mal sehen. Viel Grund, das zu glauben, sehe ich jetzt nicht, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und damit bin ich jetzt wirklich bei meinen Schlussworten. Ich bin froh, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auch, wenn manche, die jetzt vielleicht über diese Folge dazu gestoßen sind, dabei bleiben. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, indem ihr die Folgen teilt, indem ihr sie kommentiert, indem ihr mir Feedback gebt, weil ihr müsst ja auch bedenken, ich sitze da alleine vor meinem Schreibtisch, vor meinem Bildschirm und monologisiere da vor mich hin, was auch der Grund ist, warum ich manchmal so endlos rede, weil mich eben niemand unterbricht. Jetzt unterbreche ich mich aber selbst und sage nur noch als allerletztes auch ein riesengroßes Danke an all diejenigen, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Das ist mir wirklich sehr, sehr viel wert, weil es meine laufenden Kosten abdeckt und weil ich der Meinung bin, dass finanzielle Mittel eine besondere Form von Anerkennung sind. Nicht in dem Sinne, dass ich mich kaufen lasse, sondern einfach, weil ich sehe, euch ist das was wert. Weil es mag zwar gratis sein, aber Arbeitszeit fließt trotzdem hinein und ein Zeichen der Anerkennung weiß ich wirklich, wirklich sehr zu schätzen. Jetzt bin ich aber wirklich endgültig am Ende angelangt und bei meiner üblichen Schlussformel, je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.